Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Und wer könnte besser in diese Kategorie passen als meine heutige Gästin? Sie ist Aktionskünstlerin, Regisseurin, Sprecherin und Gründerin. Andere zu ermutigen und Selbstwirksamkeit spüren zu lassen, ist ihr Beruf und ihre Lebensaufgabe. Als Mutter und radikale Tochter sagt sie Tag für Tag der Gleichgültigkeit in der Gesellschaft den Kampf an. Wie sie das macht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen, Ceci Leonard. Hallo.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und bevor wir so richtig starten, stelle ich dich noch etwas ausführlicher vor. Du bist geboren und aufgewachsen in Stuttgart. Du hast dann früh erst Graffiti-Kunst entdeckt, später auch den Rap, hast du die ersten Formen aktionistischer Kunst gemacht. Und nach einer Schauspielausbildung in Berlin ist dann dein Regiedebüt erschienen mit dem Film Schuld, die Barbarei Europas. Zur selben Zeit hast du deine künstlerischen Fähigkeiten im künstlerischen Stab des Zentrums für politische Schönheit eingebracht. Einige Jahre später hast du ein Buch geschrieben über den alltäglichen Kampf als Mutter und Künstlerin. Und kurz darauf gründest du schließlich zusammen mit Katharina Haverich dein eigenes Künstlerinnenkollektiv. Unter dem Namen Radikale Töchter bietet ihr seitdem regelmäßig Workshops an, um Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen und die Teilnehmenden dazu zu inspirieren, sich für demokratische Werte und Gerechtigkeit einzusetzen. Da hast du sicher ganz viel zu ergänzen. Da wirst du im Laufe unseres Gespräches auch die Möglichkeit zu haben. Wir bleiben aber direkt mal bei den radikalen Töchtern. Was hat dich dazu bewegt, das Zentrum für politische Schönheit hinter dir zu lassen und etwas Eigenes auf die Beine zu stellen?
Ja, also das Zentrum für politische Schönheit war meine aktionskünstlerische oder künstlerische Heimat sehr, sehr viele Jahre lang. Und ich habe in der Zeit beim Zentrum nicht nur eben die Aktionen mit mir ausgedacht und mit durchgeführt, sondern vor allem ganz viel auch auf Podien und bei Veranstaltungen über die Aktionen gesprochen im Nachhinein. Und dieses darüber sprechen, wie haben wir das gemacht? Wer waren wir eigentlich, die politische Aktionskunst gemacht haben? Wer war da alles mit dabei? Was ist so hinter den Szenen passiert? Das hat das Publikum, das dann vor mir saß, immer total inspiriert und aufgeweckt. Und ich habe gemerkt, da ist eine Stimmung im Raum, dass Menschen selber ins Handeln kommen wollen. Und das war eigentlich so, ja, über ein paar Jahre hinweg so der Moment, wo ich dann später auch mit Katharina Haverich zusammen dachten, daraus müssen wir eigentlich was machen, weil es reicht nicht aus, dass einige wenige wie das Zentrum oder das Peng-Kollektiv oder auch andere politische KünstlerInnen was tun, sondern da gibt's eigentlich eine ganz, ganz breite Masse an Menschen, die auch Bock haben, sich zu engagieren, aber bis jetzt einfach nicht das Richtige gefunden haben, sich zu engagieren. Und das haben wir dann eben Stück für Stück umgebaut, die Methodiken, die wir beim Zentrum benutzt haben, dann in so einen Methodik-Baukasten zusammengegossen. Das sind jetzt 11 Methoden der Aktionskunst und das machen wir eigentlich mit Radikale Töchter. Also es geht darum, wegzugehen von den Großstädten, wo vielleicht eh schon mehr Menschen politisiert sind, hinzugehen zu den Berufsschulen im ländlichen Raum, dort Menschen mit politischer Aktionskunst zu konfrontieren und zu inspirieren und sie dabei zu unterstützen, ihr eigenes politisches Herz höher schlagen zu lassen. Und das haben wir alle in uns.
Das bringt mich schon zur nächsten Frage. Wenn du auch sagst, da sitzen Leute oder saßen Leute im Publikum, die waren dann auf einmal total angefixt. Also hat Kunst ja auch viel aktivistisches und politisches Potenzial, oder?
Ja, also ich glaube, es geht vor allem bei der Aktionskunst, ist halt das Spannende, dass sie nicht in einem Museumsraum stattfindet beispielsweise oder auf einer Bühne, sondern sie ist super niedrigschwellig. Also sie findet im öffentlichen Raum statt, sie kann passieren in der S-Bahn oder eben vor dem Theater. Und dieses Niedrigschwellige löst erstmal bei dem Publikum was aus, dass ich potenziell auch Aktionskünstlerin werden könnte. Und das ist was total Empowerndes, weil ich nicht darauf warten muss, dass irgendein großes Theater bei mir anklopft und mir erlaubt, auf einer Bühne zu stehen, sondern nein, ich bin diejenige, die dann entscheidet, etwas verändern zu wollen oder ein Statement in die Welt zu bringen. Und ich glaube, das hat auch was zutiefst Demokratisches. Und ich glaube, da treffen sich eben zwei Sachen sozusagen, die Aktionskunst und die Demokratie. Die Demokratie auch in dem, dass es um Selbstwirksamkeit geht und dass es nur funktioniert, wenn wir alle auch mitmachen und gestalten wollen. Und dieses Künstlerische dann aber auch, dass ich Geschichten erzähle, Geschichten vielleicht von einer Zukunft, wie möchte ich eigentlich, dass meine Gesellschaft aussieht oder meine Schule oder es bringt es auch was. Politik hat häufig was sehr Abstraktes, ne? Also so ein Wahlprogramm von der Zukunft, auch was, womit ich gar nichts anfangen kann. Und die Kunst schafft es einfach häufig, Dinge von was Abstrakten in was sehr Konkretes zu bringen, was mich berührt. Und da treffen sich in meinen Augen einfach so viele Punkte so unglaublich gut zusammen, dass Aktionskunst und vor allem das Politische auch einfach, ja, es ist eine Liebesheirat.
Wie bist du denn selbst zur Aktionskunst ursprünglich gekommen?
Also ich würde sagen, ich bin nicht dazu gekommen, sondern sie hat mich irgendwie, glaube ich, gefunden. Du hast ja schon eingangs gesagt, dass ich selber so im Hip-Hop verortet bin, da groß geworden bin. Das ist ja so eine Subkultur, war es damals auf jeden Fall noch, so Ende der 90er, ist dann immer größer geworden, auch vor allem in Stuttgart, war ja sehr bekannt, auch mit Fanta 4 und dann Freundeskreis und massive Töne und so weiter und so fort, aber das war auf jeden Fall mein Aufwachsen und meine Jugendkultur. Und ich bin aber übers Graffiti ins Hip-Hop gekommen und ich mochte sehr, sehr gerne am Hip-Hop, dass es eben nicht nur die Musik gab, sondern eine große Kultur eben auch um das Breakdancen, um das Musikabmischen, das Samplen und dann den Rap und eben Graffiti. Und das hatte was Aktionskünstlerisches, würde ich auch sagen, weil es ging darum, sich selber Bühnen zu nehmen, sich selber den Raum zu nehmen, auch häufig als jugendliche Person, die vielleicht normalerweise sonst um Räume kämpfen muss und immer noch um Räume kämpfen muss, auch heutzutage. So, wo finde ich Platz, wo finde ich Gehör, wo finden meine Themen Gehör? Und ja, das war mein Eingang ins Kunstmachen, würde ich sagen. Und später kam das dann übers Theater, über mein Schauspiel durch Christoph Schlingensief. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ein Theatermacher, der auf jeden Fall das Theatermachen revolutioniert hat. Also ein Enfant terrible hat man ihn genannt. Also hat Theaterstücke außerhalb des Theaters stattfinden lassen, hat immer wieder Vorstellungen gesprengt, hat viel mit Laien gearbeitet in seinem Theater. Also das hat mich einfach inspiriert. Wie kann man eigentlich eine Kunstform, den Status quo da nicht einfach akzeptieren, sondern die Kunstform weiterdenken und die Grenzen sprengen und so. Und das ist so inhärent in der Aktionskunst. Und das finde ich einfach super toll. Und das begeistert mich nach wie vor und vor allem begeistert es mich eben auch, weil ich glaube, dass wir genau das auch für das Nachdenken über das Politische, über die Demokratie brauchen. Also, dass wir Dinge, den Status quo nicht als gegeben akzeptieren, sondern Regeln immer wieder in Frage stellen. Und wie wichtig das ist, beispielsweise zeigen so Beispiele an, dass irgendwie vor 97 Vergewaltigung in der Ehe beispielsweise noch legal war. Und es hat irgendwie diese Menschen gebraucht, die das ansprechen und die das dann auch in den Bundestag tragen und sagen, dass, sorry Leute, was ist hier los? Und das braucht es immer noch. Und ich glaube, ich erlebe einfach eine Gesellschaft, in der uns das sehr aberzogen wird durch die Schule, dass wir eher mitlaufen mit dem Status quo und eben nicht lernen, so viel den Status quo in Frage zu stellen.
Kannst du uns mal beispielhaft in einen Workshop mitnehmen und erklären, wie der so abläuft, wie ihr Menschen dann zum Handeln bewegt?
Ja, also wir fangen erstmal an, dass wir ganz, ganz viel Kunst mitbringen, Aktionskunst, ganz unterschiedliche Beispiele aus, ja, man könnte sagen, den letzten 50 Jahren von Aktionskünstlerinnen von der ganzen Welt, die sich bestimmten Themen angenommen haben. Also es kann beispielsweise eine Aktion sein jetzt von Nan Golden, von der Fotografin, die sich gegen den Sackler-Konzern aktionskünstlerisch gewehrt hat. Die Sackler-Familie hat diese Opioid-Schwämme in den USA verursacht. Übrigens ein super guter Dokumentarfilm auch über Nan Golden und ihre Arbeit. Wer sich den anschauen möchte, All the Beauty and the Bloodshed heißt er. Und der zeigt zum Beispiel eindrücklich, wie eine Gruppe von 11 Personen es dann schaffen, dass tatsächlich diese Sackler-Familie angeklagt wird und Museen dann das Funding von diesen Sackler-Familien zurückdrängt und das Geld nicht mehr haben möchte. Oder wir zeigen Aktionen natürlich vom Zentrum für politische Schönheit oder vom Peng-Kollektiv oder auch viel kleinere Sachen, die ich total inspirierend finde, wo vielleicht Menschen, die sich gar nicht als Aktionskünstlerin sehen würden, aber am Unrecht erlebt haben, angefangen haben, eine Sticker-Kampagne zu launchen. Und mit diesen Beispielen treffen wir dann auf Menschen, die sich vielleicht noch nie als Aktionskünstlerin gesehen haben. Und wir besprechen das dann mit denen so, was macht das mit euch, die Kunst? Darf man das? Darf man diese Grenze überschreiten? Was fandet ihr besonders inspirierend, wenn ihr sowas machen würdet? Was wäre dann euer politisches Thema? Und ganz wichtig bei unserer Arbeit ist eben nicht mit einem politischen Thema zu kommen, sondern die Menschen, mit denen wir arbeiten, zu fragen, was ist es, was dich wütend macht? Wir haben jetzt ganz viele Beispiele gesehen von Aktionskünstlerinnen und Aktionskünstlern, was sie wütend gemacht haben, wogegen sie eine politische Kunstaktion machen wollten. Aber was ist es, was dich bewegt? Und ich glaube, da sind wir so sehr am Kern unserer Arbeit, weil es fängt an, du hast ja gefragt, wie schaffen wir es, Menschen ins Handeln zu bringen? Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Menschen ernst nehmen und sie wirklich fragen, was es ist, was sie wütend macht, woran sie was verändern wollen, dass sie dann sozusagen, wir spielen das Ball in ihren, den Ball in ihr Feld. Und dann kommt intrinsisch eigentlich diese Lust zu sagen, okay, das und das und das. Und dann im nächsten Schritt haben wir eben diese Methodiken der Aktionskunst und je nachdem, wie lang unser Workshop geht, das kann irgendwie sein, dass es 4 Stunden sind, so ein erster Impuls, der Lust macht, bis hin, dass wir eine Stipendiatinnengruppe haben, die wir jetzt schon zum zweiten Mal, eine Gruppe von jungen Menschen aus Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die wir über 1,5 Jahre begleiten dürfen und mit ihnen ein ganzes Programm machen können, wo wir dann am Schluss einerseits ihre Aktionen auch mit Geld unterstützen und finanzieren können und mit ganz viel Know-how von ganz tollen anderen Expertinnen, dass dann wirklich Aktionen stehen am Ende.
Du bist die künstlerische Leiterin von Radikale Töchter. Was sind so deine Aufgaben?
Also ich kümmere mich vor allem momentan darum, wo soll es die nächsten 4 Jahre hingehen, vor allem nach den Wahlergebnissen, die uns alle in der Zivilgesellschaft, denke ich mal, ganz schön auch ohnmächtig zurückgelassen haben und vor allem auch mit Blick auf die nächsten 4 Jahre uns das Gefühl geben, okay, es ist einfach nicht mehr wegzudenken, dass die AfD vielleicht potenziell auch die stärkste Kraft wird. Und was bedeutet das dann für uns, dass ich mich damit auseinandersetze, mich mit anderen Organisationen auch zu treffen, zu vernetzen und zu schauen, wo können wir möglichst wirkungsvoll als Organisation den Hebel ansetzen. Und das heißt, für mich geht es so ein bisschen in den nächsten Jahren darum, zu arbeiten als künstlerische Leitung an der Organisation. Also wo wollen wir hin? Was sind die wichtigen Themen, wo wir beitragen können als radikale Töchter. Also in so einer Metaebene. Ich entwickle auch die Workshops dann natürlich mit und um ja, habe sozusagen so die Gesamtrichtung im Blick.
Ihr macht ja sowohl Workshops, bei denen sich Menschen freiwillig anmelden können, aber ihr geht eben auch in Schulen oder Gewerkschaften, wo sich die Teilnehmenden jetzt vielleicht nicht aktiv dafür entschieden haben, sondern eben einfach da sind. Stellst du da Unterschiede fest bei den verschiedenen Gruppen?
Ja, also voll wichtig, was du ansprichst. Also ich würde sagen, wir haben so zwei Hauptzielgruppen. Das sind die politisch Interessierten und es ist dann eine große Spanne von jungen Menschen, aber es können auch die Omas gegen rechts sein beispielsweise und die politisch eher indifferenten Menschen, denen man vielleicht potenziell eher an Schulen begegnet oder an Berufsschulen. Und natürlich stellt man da Unterschiede fest, aber die zweite Zielgruppe, von der wir gerade sprechen, also Menschen in Schulen zu begegnen, die sich jetzt nicht aktiv dafür anmelden, das finde ich ist eigentlich die viel, viel spannendere Gruppe, weil wir da auf Menschen treffen, die entweder aus, ja, aus Gründen ja, einer familiären Vorbildung vielleicht noch nicht so viel damit zu tun haben, dass man sich politisch engagiert, weil die Eltern es nicht tun und nicht auf Demos gehen oder Zeitung lesen oder ins Museum gehen und so weiter und so fort. Oder weil sie vielleicht auch einfach ganz andere Interessen haben oder super enttäuscht wurden von politischen Angeboten in der Vergangenheit. Und da stellt man totales, ja, einen totalen Unterschied fest in der Art und Weise, erstmal wie man sich begegnet. Und gleichzeitig würde ich sagen, gerade dieses Begegnen über das Künstlerische, indem man mit Kunstaktionen kommt, die humorvoll sind, die eine Geschichte erzählen, die einen zum Lachen bringen, auch wo vor allem Menschen politische Kunst gemacht haben, die davor nicht studiert haben oder selber PolitikerInnen sind, sondern vielleicht selber auch Jugendliche waren. Das ist was, was einfach so viel mehr Menschen abholt, dann potenziell auch interessiert daran zu sein, sich in der einen oder anderen Art und Weise dann auch wieder beteiligen und beteiligen zu wollen, aber auch initiieren zu wollen, ins Handeln zu kommen.
Bleibt ihr dann nach den Workshops mit den Leuten, die dabei waren, in Kontakt? Oder gibt es irgendwie so eine Möglichkeit für euch, dann nochmal auszuwerten, wer dann wirklich tatsächlich irgendwie danach ins Handeln kommt?
Ja, unbedingt. Also das ist ein großer Teil unserer Arbeit besteht daraus, genau das möglich zu machen. Also einerseits dadurch, dass wir gucken, dass wir so eine Evaluation an den Start gebracht haben, dass wir danach ein halbes Jahr später mit Teilen der Gruppen wieder sprechen können, entweder dort anrufen oder irgendwie in Austausch sind, sei es durch Fragebögen oder so. Dann haben wir eine Telegram-Gruppe, die immer mehr wächst und wo es ganz, ganz wichtig ist, dass wir miteinander im Austausch sind, wo wir auch aktiv dazu einladen, die Menschen, die an unserem Workshop teilgenommen haben, dass wir uns so wieder begegnen. Es gibt die Möglichkeit bei uns nach dem Workshop auch selber als Trainerin einzusteigen. Das heißt, wenn es für mich in irgendeiner Art und Weise interessant war, kann ich sozusagen selber als Multiplikatorin dann potenziell agieren und mit bei uns Teil der Bande werden. Und wir sind auch über Social Media aktiv. Und ich glaube, das ist so das Niedrigschwelligste, dass eine Person vielleicht inspiriert war oder ist von unserer Arbeit und dann auf diese Art und Weise mit uns in Kontakt bleiben kann. Also dieses Dranbleiben und auch die Möglichkeit geben, das wollen wir auch jetzt noch mehr ausweiten, indem wir Beratungsangebote machen. Das heißt, wenn eine Gruppe sich entscheidet, in ihrer Kleinstadt oder Dorf eine Aktion umzusetzen, dass sie auch die Möglichkeit hat, dann wieder mit uns im Team in Kontakt zu treten und nachzufragen, sag mal, würdet ihr es auch so machen und was können wir noch verbessern an der Art und Weise, wie wir arbeiten, was würdet ihr konkret für Tipps geben und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, sie dann wiederum mit anderen Expertinnen dann wieder vernetzen zu können.
Du arbeitest ja auch wahrscheinlich sehr viel mit jungen Menschen zusammen, was bedeutet dir das?
Also ich hätte mir so eine Möglichkeit als junge Person gewünscht, dass mir so ein Angebot begegnet, wie das, was wir bei Radikale Töchter machen. Zum einen, weil es mich total inspiriert hätte zu sehen, dass es Menschen gibt, die sowas, wir nennen es legaler Stress, also die legal Stress machen, die den Status quo auf eine kreative, aber laute und humorvolle Art und Weise in Frage stellen. Das ist, fände ich so inspirierend. Auch andere Personen, die erwachsen sind, die damit tatsächlich ihr Geld verdienen, dass es sowas gibt, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Auch, dass Erwachsene mir auf Augenhöhe begegnen und mir das Vertrauen entgegenbringen und sagen erstmal, du bist wichtig, deine Themen sind wichtig, deine Themen sind super wertvoll, die müssen gehört werden. Und wie kann ich dir helfen, deine Themen in die Öffentlichkeit zu bringen? Ja, dieses Ernstnehmen, das finde ich einfach essentiell notwendig. Und mich inspiriert so an jungen Menschen, dass ich würde sagen, was für eine unglaubliche Kreativität in ihnen schlummert. Viel mehr. Also wir haben so ein Spiel in unseren Workshops, das heißt Ja, aber und Ja, und. Und dieses Ja, aber das klappt ja nicht, weil das ist bei Erwachsenen schon so fest verankert. Zum einen, weil wir vielleicht diese Erfahrungen gemacht haben in unserem Berufsalltag, also auch bei Mitarbeiterinnen, bei NGOs und so weiter und so fort, begegnet uns das immer wieder total, wenn wir mit denen im Workshop unterwegs sind, dass sie uns dann erzählen, warum das eine oder das andere nicht funktioniert. Und die Aktionskunst lebt halt davon. Und wenn ich was lernen durfte beim Zentrum für politische Schönheit, war es immer so, wo ein Wille, da ein Weg. Und wir kriegen das irgendwie hin und wir schaffen das irgendwie so und so zu machen. Und einfach dieses Mutigsein, dieses Dreistsein, dieses nochmal anrufen, dieses Penetrantsein. Und wenn wir das vermitteln und die Jugendlichen sind da viel mehr in diesem Ja und Denken. Ja, und dann machen wir noch das und dann könnten wir noch bei dieser und jener Person anrufen. Und die sind da einfach dafür offen, dass das potenziell möglich ist. Und ich glaube, das ist auch was, was uns so dolle aberzogen wird von unserer Gesellschaft, weil wir in die Schule gehen und dann fängt es eigentlich ganz schnell an, uns zu sagen, ja, aber warum so viele Dinge nicht gehen. Und wir werden nicht so sehr dazu inspiriert, in diesem Ja-und-Denken zu bleiben. Und ja, da sind Jugendliche oder junge Erwachsene so viel schneller dabei und auch viel schneller zu inspirieren. Und deswegen liebe ich die Arbeit mit jungen Menschen sehr.
Hast du da nicht manchmal das Gefühl, euer Angebot wäre auch gerade was für ältere Leute, dass die so freigestellt werden und dann heißt es so, heute machen wir mal, weiß ich nicht, Ü50, Ü60 Workshop mit den radikalen Töchtern, oder?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist was für alle. Ich kann mich auch an eine Geschichte erinnern. Da ist ein junger Mann zu uns in einen Workshop gekommen und seine Eltern waren zu Besuch zu der Zeit und er hat gefragt, ob er seine Eltern mitbringen kann in den Workshop spontan und wir haben gesagt, klar, kein Problem. Und er kam danach zu uns und hat erstens gesagt, dass er eigentlich noch nie, hat er gesagt, mit seinen Eltern so einen Austausch gefunden hat wie nach dem Workshop. Also weil bei uns geht es auch viel um Gefühle und um Emotionen. Es geht um die Emotion Wut, es geht um Ohnmacht. Es geht aber auch darum, wieder zu lernen, sich zuzuhören. Und das heißt, dieses aktive Zuhören, also die eine Person spricht 3 Minuten, die andere Person hört zu und gibt dann wieder, was sie gehört hat. Warum üben wir das? Das ist einfach total wichtig, auch für eine Demokratie, dass wir wieder lernen, uns zuzuhören. Und er kam danach zu uns und hat gesagt, wow, ich habe meinen Eltern noch nie so zugehört. Sie haben mir noch nie so zugehört. Und dieses wirklich Zuhören bricht ja auch das auf, was du gesagt hast. Weißt du, wir sind so schnell in einer Antwort formulieren, weil wir während dem Zuhören meistens schon wieder darüber nachdenken, was die Person eigentlich gerade von sich gibt und wie wir ihr möglichst schnell und gut widersprechen können. Ja. Also ich glaube ja, in dem Sinne wäre es auch ein perfekter Workshop für Eltern und ihre Kinder.
Wenn du jetzt alle Ressourcen, die du dir vorstellen kannst, zur Verfügung hättest, um eine Aktion für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit zu gestalten, wie sähe die aus?
Wow, alle Ressourcen. Also ich glaube, damit könnte man auf jeden Fall was reißen. Also ich glaube, ich würde sie erstmal als was sehr Langfristiges anlegen. Weil wenn ich was gelernt habe, ist, dass es zwar schön ist, mit einem knalligen Bang rauszugehen. Also das Erste ist, ich würde sie langfristig anlegen. Das heißt, diese Aktion wäre niemals vorbei. Mhm. Das Zweite wäre, ich würde mit einem knalligen Bang rausgehen. Das heißt, alle Medien weltweit würden darüber berichten und ich hätte auch die Ressourcen dazu, dass sie darüber berichten würden. Und drittens wäre es wahrscheinlich eine Mischung zwischen eben einem langsamen Bilden, also einem Prozess, der langsam sein darf, der nicht sofort zum Erfolg führt, weil ich auch da sagen würde, ja, wir sind dann vielleicht gleich bei der Idee von Demokratie, also die Idee von Demokratie ist ja, dass wir alle gemeinsam an was mitarbeiten und dass wir nicht sofort vielleicht zu einem Erfolg kommen, aber gemeinsam um einen Erfolg ringen und gemeinsam Ziele verfolgen. Und ich glaube, so müsste diese Aktion auch aufgebaut sein. Also sie hat kein Ziel, weil wir sind uns darüber bewusst, dass Ziele sich verändern dürfen, dass wir eine lebendige Gesellschaft und Zukunft gemeinsam formen, in der wir immer wieder darum ringen, wie erreichen wir unsere demokratischen Ziele, in denen es uns allen in dieser Gesellschaft gut geht. Es war jetzt ein bisschen um den Brei drumherum geredet, aber vielleicht auch, weil ich meine Aktionsideen hier nicht verraten würde, sehr sondern gut. sie einfach machen würde.
Dann hoffen wir mal, dass du zumindest ganz viele Ressourcen irgendwann zur Verfügung hast. Also wir spielen in unserem Podcast auch zwischendurch immer Spiele und jetzt ist die Zeit für unser erstes Spiel gekommen. Dieses Spiel heißt Alles auf Zeit. Ich stelle gleich einen Timer auf eine Minute und du hast dann Zeit, so viele Fragen wie möglich, die ich dir alle stelle, hintereinander zu beantworten. So musst auch nicht lange nachdenken, Hauptsache es geht schnell und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, ich stelle meinen Timer hier ein.
Ich bin gespannt, ich bin ja nicht so die Spielerin.
Ja, schauen wir mal. Dann geht's los nach unserem tollen Jingle.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Welche App hat dein Leben besser gemacht?
Waking Up. Das ist so eine Meditations-App.
Dein Lieblingssprichwort?
Das Umgedrehte von der frühe Vogel fängt den Wurm.
Wenn morgen die Welt untergeht?
Dann wäre es ziemlich scheiße.
Dieses Buch liegt auf deinem Nachttisch.
Oh, schon sehr lange liegt bei mir das Buch 22 Bahnen.
Welchen Musiker oder welche Musikerin findest du nur heimlich toll?
Oh Gott, ich bin da so ein super krasser Musiknerd. Ich erlaube mir gar nicht heimlich toll, irgendwelche Leute zu finden. Ich finde eher so wirklich Underground-Hip-Hop toll und solche Sachen.
Was sagst?
Kommt bei mir nicht in die Tüte.
Was sagst du wirklich häufig?
Toll.
So, das war's schon. Diese App, Wake Up heißt die? Waking Up?
Waking Up.
Waking Up. Das heißt, du wachst auf und meditierst dann erstmal eine Runde oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, jein, gerade nicht so. Ich habe gerade ein 6 Monate altes Baby, mein drittes Kind und deswegen gerade nicht so. Aber ich habe das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, mich zu fokussieren, mich zu zentrieren. Ja.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Okay, Du hast es gerade gesagt, genau, weil wir wollten ja eigentlich schon vor einem halben Jahr mit dir sprechen. Und dann haben wir unsere Aufnahme selbstverständlich verschoben, weil dein Kind gekommen ist. Würdest du sagen, dass du neben einer radikalen Tochter auch eine radikale Mutter bist?
Ich versuche, eine radikal empathische Mutter zu sein und eine radikale Mama im Sinne von auch mich immer wieder hinterfragend, woher kommen meine Ansichten über Erziehung beispielsweise und dass es mir ganz wichtig ist, Fehler zuzugeben und dass ich hoffe, dass ich auch eine radikale Mutter bin im Sinne von, wenn meine Kinder später mal zu mir kommen und sagen, das und das und das war überhaupt nicht gut, dass ich radikal sagen kann, wow, es tut mir so leid und ich möchte mir das mit dir zusammen anschauen und ich habe damals mein Bestes gegeben. Also ja, diese Beziehung zu pflegen zu ihnen, das ist mir wichtig.
Haben sich auch politische Ansichten oder Haltungen durch deine Erfahrung als Mutter verändert?
Nicht verändert, aber ich würde sagen, ich bin noch radikal feministischer geworden, auf jeden Fall ab dem Moment, wo man Mama wird. Weil einem da einfach ganz klar nochmal vor Augen geführt wird, dass wir noch so lange nicht bei einer gleichberechtigten Gesellschaft angekommen sind und dass es immer noch so ist, dass ja, wir einfach in einem System leben, in dem wir als Väter und Mütter nicht gleichberechtigt erziehen können, nicht gleichberechtigt zur Arbeit gehen können, ja, Care-Arbeit leisten und so weiter und so fort.
Gibt es einen Wert, den du deinen Kindern am dringlichsten mitgeben möchtest?
Nicht einen einzigen, aber ich denke, dass es mir wichtig ist, dass sie empathische Menschen sind, die ja, Mitgefühl zeigen, die Empathie mitbringen, denen Gerechtigkeit wichtig ist, die mutig sind, wenn anderen Ungerechtigkeit angetan wird und dann den Mut haben, die Stimme zu erheben. Ja, das sind so Werte, die ich versuche, ihnen zu vermitteln. Dass sie Fehler machen dürfen, dass Fehler machen wichtig ist, dass wir ohne Fehler machen nicht lernen können, dass Kreativität wichtig ist, dass liebevoll sein wichtiger ist als zu gewinnen, solche Sachen.
Du hast ja auch in dem Buch No More Bullshit, das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten, eine Zerrissenheit zum zentralen Thema gemacht, nämlich dazwischen eine gute Mutter sein zu wollen und der Karriere als Künstlerin nachgehen zu wollen. Das Buch ist 2018 veröffentlicht worden. Wie fühlst du dich heute mit dem Blick auf diese beiden Pole?
Ja, also wie ich schon eingangs angesprochen habe, es ist einfach ein riesengroßes, also das eine ist das, wie man es als Individuum wahrnimmt und es geht jetzt nicht nur darum, ob man Künstlerin ist, sondern auch als arbeitnehmende Person oder als arbeitende Person im Allgemeinen. Es ist ein absolut systemisches Problem, dem wir gegenüberstehen. Also es ist immer noch so, dass es einfach zu wenig Kita-Plätze gibt, wenn es nicht gerade im Osten Deutschlands ist, wie gerade in Berlin, wo wir das große Glück haben, dass es gerade fast zu viel Kita-Plätze gibt. Aber es ist einfach ein Problem, wie vereinbaren wir als Menschen, die sich um Familie kümmern, die Care-Arbeit. Und da geht es nicht nur um Kinder, es geht einfach so viel weiter auch darum, wie können wir ein Ehrenamt integrieren, wie können wir uns um Menschen kümmern in unserer Gesellschaft, die vielleicht unsere Hilfe benötigen, unseren Care benötigen. Dafür hat unsere Gesellschaft überhaupt gar keine Lösung. Ein ganz großartiges Buch dazu hat Theresa Bücker mit Alle Zeit geschrieben, unbedingt lesenswert. Und da müssen wir anfangen, umzudenken. Und ich versuche da so in mini kleinen Schritten voranzugehen, indem ich jetzt, wenn ich wieder auf, es sind teilweise hauptsächlich immer Mütter, die man trifft in so Gruppen mit Babys, dass man darüber anfängt zu sprechen. Und das sind dann so einfache Sachen wie, hey, wer nimmt bei euch wie viel Elternzeit beispielsweise? Wann fängst du wieder an zu arbeiten? Arbeitest du danach in Teilzeit? Wie sieht's mit deinem Partner aus? Arbeitet der in Teilzeit? Weil das sind so konkrete politische Themen, die so eine große Auswirkung auf unser Zusammenleben haben. Also die Person, die jetzt in Teilzeit arbeitet und sich mehr um die Familie kümmert, wird potenziell diejenige sein, die später viel weniger Geld in der Rente hat beispielsweise. Und wenn ich mich trenne von meinem Partner, dann bin ich die Angeschissene. Und ich finde es total wichtig, dass wir als Menschen uns umhören und diese Modelle, die wir so vorgelebt bekommen haben von unseren Eltern und die wir immer noch so weitergeben, dass wir anfangen, die einerseits in Frage zu stellen, aber nicht, weil wir uns dadurch individuell dann schlecht fühlen damit, warum wir das so leben als Familie, weil es natürlich schwierig ist, wenn die eine Person viel mehr verdient und ich mir eine Miete leisten muss in der Großstadt, dass es dann häufig so ist, dass die weniger verdienende Person dann auch weniger arbeiten geht und sich um die Kinder kümmert. Aber dass wir das auf einer systemischen Ebene dann anfangen, auch in Frage zu stellen und uns darüber bewusst machen, dass das einfach schwierig ist und dass wir diese Probleme adressieren müssen.
Du hast mit dem Schauspiel aufgehört, wegen sexistischen Rollenzuschreibungen und dem Druck, diesen Zuschreibungen zu entsprechen. Kommt für dich noch eine Arbeit in Frage, bei der du in einer, sagen wir mal, untergeordneten Rolle arbeiten würdest und andere dir sagen, was du zu tun hast?
Schöne Frage. Also ja, nicht in meiner hauptsächlichen Arbeit, aber ich engagiere mich an unserer Schule zum Beispiel in einer AG. Und da stecke ich ehrenamtlich Arbeit rein und da bin ich durchaus, da ist es durchaus für mich in Ordnung, dass die anderen aus der Gruppe sagen, hier das und das, da brauchen wir deine Unterstützung, tu dies und das. Also insofern schon, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es war kein leichter Weg, den ich gegangen bin, weil das, was ich jetzt mache, also ein KünstlerInnen-Kollektiv oder eine Firma leiten wie Radikale Töchter, ist nichts, was ich mit 17 wusste, dass es das ist, was ich machen will. Sondern ich hatte einen super gebrochenen Lebenslauf und das war alles, was du vorgelesen hast, das hört sich dann so toll an, wow, was hat sie alles gemacht. Aber das war auch sehr schmerzhaft und schmerzhaft, weil es von sehr viel Misserfolg gekrönt war und von einem sehr gebrochenen Lebenslauf und von sehr viel Kellnern dazwischen und von sehr viel Suchen und wo andere vielleicht schon in ihren 20ern erfolgreich waren mit bestimmten Sachen und Geld verdient haben, das hatte ich alles nicht und ich glaube, das ist mir hier auch nochmal wichtig, das zu betonen, um auch anderen Mut zu machen, die sich vielleicht jetzt so fühlen, wie ich, dass es bestimmte Dinge gibt im Leben, bestimmte Lebenswege, die kann man nicht so eins zu eins voraussehen und voraussagen, sondern die ergeben sich, wenn ich, es hört sich ein bisschen cheesy an, aber sich selber vielleicht auf eine Art und Weise treu zu bleiben ja. Und den Mut nicht zu verlieren auf dem Weg. Und mir hat auch immer wieder geholfen, ich meine, ja, ich bin sehr privilegiert, ne? Ich bin weiß, ich bin deutsch. Ich hätte immer die Möglichkeit gehabt, auf den Sozialstaat auch erstmal zurückzufallen. Ich habe immer ein Dach über dem Kopf, ich habe immer genug zu essen. Das habe ich mir auch immer wieder gesagt, sozusagen auf dem Weg dieses Weges und mich auch immer wieder so verteidigt, auch vor meinen Eltern und so weiter und so fort, dass es okay ist, dass wir hier ein großes Privileg haben, uns auch auszuprobieren als Menschen und auch mutig sein zu dürfen. Das wollte ich hier nochmal sagen, weil manchmal hört sich das so an, dann ist sie einfach diesen Weg gegangen und so einfach ist es halt nicht.
Ja, ich kenne das. Das ist dann auch immer, wenn man irgendwo anmoderiert wird und dann wird so hintereinander weggeredet in 30 Sekunden, was man nicht alles schon Tolles gemacht hat. Und dann denke ich immer so, ja, aber ich bin halt auch schon über 40. Also das hat das auch gab es auch Zeitnuss. Das hört sich jetzt so gerafft irgendwie voll krass an, als hätte man das mit Anfang 20 schon alles schaffen müssen irgendwie. Und selbst mit 40 muss man das auch nicht schaffen, was ich geschafft habe. Da gehören viele Privilegien und Glück und Zeit dazu, so wie bei dir wahrscheinlich auch.
Ja, aber ich möchte unbedingt vielleicht wie du auch dafür Mut machen. Und wenn du mit 50 anfangen willst, das zu machen, dann geh diesen Weg. Also ich bin einfach sowas von überzeugt, dass es nicht diese Altersgrenze gibt, an der man sowas festmacht, sondern das kann ich immer wieder anfangen.
Gibt es auch viele schöne, berühmte Beispiele für. Was macht dich außer deinen politischen Überzeugungen, deiner Arbeit und deinem Muttersein aus?
Was macht mich aus? Ich glaube, meine Neugierde und meine Energie. Ich bin unglaublich neugierig. Ich habe unglaublich viel Energie und ich habe immer wieder Lust, was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das summiert so.
Ja. Wir kommen zum zweiten Spiel in Häkchen. Es geht mehr um einen Moment. Du hast ja eben schon vom Mutigsein gesprochen. Und wenn ich jetzt gleich den Jingle abspiele, dann bitte ich dich, einen Veto-Moment, so nennen wir das, mit uns zu teilen. Das kann ein Moment sein, in dem jemand Mut bewiesen hat, widersprochen hat, sein Veto eingelegt hat, sich aktiv für eine Sache eingesetzt hat. Also letztendlich geht es um einen Moment des Widerstands, der dich vielleicht berührt hat und der dir in Erinnerung geblieben ist. Und ich spiele den Jingle ab und dann darfst du diesen Moment gerne mit uns teilen.
Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment.
Ich möchte mit euch einen Moment teilen, den viele vielleicht als was sehr Kleines wahrnehmen würden, aber ich fand es unglaublich mutig. Und zwar haben wir mit einer Klasse in Diepoldiswalde gearbeitet. Es war eine reine Jungsklasse an einer Berufsschule. Und es war so typisches Dude-Gehabe die ganze Zeit in der Klasse. Und wir haben dann irgendwann angefangen, zu Emotionen zu arbeiten. Und wir haben es geschafft, dass wir gemeinsam auf eine Ebene gekommen sind, wo wir wirklich über Gefühle geredet haben und über Gefühle von Traurigkeit, von Ohnmacht. Und da hat ein junger Mann dann einen Moment geteilt, in dem eine Liebe ihm gesagt hat, dass er nicht mehr an der Nummer 1 steht. Und die anderen in der Klasse haben ihm zugehört und waren da und haben ihn supportive aufgefangen. Und ich fand, das war so ein starker und so ein mutiger Moment, weil er einfach so ein Gruppengefühl plötzlich auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Und danach konnten wir anfangen zu arbeiten. Danach konnten wir uns als Menschen begegnen. Und dass er diesen Raum aufgemacht hat und diesen neuen mutigen Raum betreten hat, das hat mir gezeigt, dass das möglich ist und dass wir das aber auch brauchen, um dann ins politische Arbeiten zu kommen.
Richtig schöner Moment auf jeden Fall. Ich kann mir das vorstellen, wie man da im ersten Moment reinkommt und sich dann wahrscheinlich noch nicht vorstellen könnte, dass so eine Szenerie irgendwie passieren kann. Ne? Mut ist ein Muskel, der trainiert werden muss. So heißt es im Mutplaner, ein Kalender, den die radikalen Töchter schon zum zweiten Mal veröffentlicht haben und der dazu animieren soll, mutig zu sein und Wut in Mut zu transformieren. Viele Menschen sind ja derzeit wütend, unzufrieden und frustriert. Sind es nicht optimale Bedingungen für mutiges und radikales Umdenken und Handeln? Was glaubst du, wieso gibt es trotzdem aktuell so viel Mutlosigkeit und Resignation?
Ja, also dieses Gefühl, dass wir uns ins Private zurückziehen wollen, das ist gerade überall. Also das würde ich ganz genauso sehen. Also ich finde es krass schockierend natürlich, wenn man nach Amerika schaut und dort so wenig Widerstand öffentlich sichtbar ist. Und andererseits hier auch, würde ich auch noch mal sagen, ins vermeintlich Private zurückziehen. Also ein Teil der Arbeit bei Radikale Töchter, deswegen habe ich auch gerade diesen mutigen Moment geteilt, ist, dass wir sagen, es gibt gar nicht diese Unterscheidung zwischen dem Politischen und dem Privaten. Denn das Private ist, wenn man in die Care-Arbeit guckt und so weiter und so fort, das Private ist längst politisch. Das heißt, dieser Rückzug ins Private bedeutet auch immer ein politisches Statement und vermeintlich kann ich nicht handeln, weil nicht handeln ist auch in irgendeiner Art und Weise immer eine Entscheidung, sich zu verhalten zum Status quo. Ich denke aber auch, dass diese Ohnmacht, die gerade entsteht, einfach vielleicht eine Überforderung ist, weil wir so ein Gefühl haben, jetzt haben wir schon so viel getan, wir waren schon so viel auf der Straße und haben gekämpft für das Klima beispielsweise oder gegen die AfD in vielen Teilen Ostdeutschlands, dass dadurch eben diese Ohnmacht und diese Resignation auch entsteht. Also ich kann das auch durchaus absolut verstehen, dass das gerade da ist. Und gleichzeitig versuchen wir eben auch mit so Projekten wie dem Mutplaner das Framing so ein bisschen umzudeuten. Also ein bisschen mehr wegzukommen von dem, dass wir irgendwann mal bei was Idealem ankommen. Also wir sind aktivistisch, wir engagieren uns und dann haben wir es irgendwann mal geschafft. Also wir haben dann irgendwann mal sind wir am Ziel angekommen und es ist Feierabend und jetzt können wir die Füße hochlegen. Letztens bei einem Podium hat mich auch jemand gefragt, wann haben wir genug getan? Und ich finde, in dieser Frage steckt so viel drin, eben auch wie deine Frage. Also warum ist da so viel Resignation und warum können wir nicht mehr? Ich glaube, weil wir irgendwann denken, dass wir irgendwann genug getan haben. Und ich würde uns alle dazu inspirieren, die Demokratie oder politischen Aktivismus eher so zu betrachten wie eine richtig gute Beziehung zu einer Freundin. Weil da würden wir uns ja diese Frage nie stellen, wann haben wir genug getan für die Freundschaft oder für die Beziehung.
Stimmt.
Wir würden eigentlich einfach immer weitermachen und wir würden akzeptieren, dass wir uns auch mal eine Zeit lang nicht gut verstehen, dass wir frustriert sind, dass wir vielleicht wütend sind, dass vielleicht die Freundschaft in einer Sackgasse ist. Und trotz allem würden wir dann weitermachen und wieder weiter daran arbeiten. Und ich glaube, das ist was total Wichtiges, würde ich auch sagen, was uns vielleicht auch schützen kann vor diesem Activist-Burnout und diesem Gefühl von entweder tue ich ganz viel oder ich tue gar nichts. Aber da so einen Mittelweg zu gehen und vor allem auch vielleicht nicht so streng mit sich selber zu sein. Und es auch okay ist, dass man mal eine Zeit lang absolut hoffnungslos und ohnmächtig ist. Und dass es aber die Lust dann schon wieder kommt, was zu tun.
Ihr habt euch als radikale Töchter ja auch dem Kampf gegen Gleichgültigkeit verschrieben. Hast du das Gefühl, dass es sich manche Menschen aktuell ein bisschen zu bequem machen angesichts der düsteren Lage?
Ich finde das immer schwierig, das so zu sagen. Also ein Teil in mir natürlich fragt sich so, warum sind wir nicht alle auf der Straße und warum sind wir nicht alle radikal am Kämpfen, weil wir gerade natürlich dabei sind, wahrscheinlich unsere Demokratie zu verlieren an eine gesicherte rechtsextreme Partei in den nächsten Jahren. Und wenn wir nicht alle aktiv uns dagegen einsetzen, auf die eine oder andere Art und Weise, dann haben wir schon verloren. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, wenn man sagt, ihr seid so unbequem und ihr seid so faul und warum tut ihr nichts, dass man damit gar nichts gewinnt. Wir fragen uns halt ganz viel, dass es Gründe gibt, warum Menschen nichts tun und warum sie sich nicht trauen, was zu tun und warum sie total mit ihrem Privatleben, mit ihrem vermeintlichen Privatleben beschäftigt sind und mit Lohnarbeit und mit dem täglichen Struggle von Kinder, Schule, Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber ja, also wenn du mich fragst, einerseits die Frage, es gibt Menschen, die tun viel zu wenig, und andererseits aber unsere Frage, wie können wir Menschen inspirieren, mehr zu tun, sich einzusetzen? Und da geht es dann um ganz, ganz kleine Schritte. Und da geht es vielleicht auch erstmal um dieses politische Bewusstsein, das uns so wichtig ist, dass wir alle Teil dieser Demokratie sind und dass diese Demokratie ja, dieses falsche Versprechen davon, dass eine Demokratie nur dann gut ist, wenn wir alle in Wohlstand leben und wenn es uns allen besser geht, das fällt, glaube ich, gerade einfach so ein bisschen in sich zusammen, weil dieses Versprechen nicht mehr hält, weil es uns anfängt, gerade schlechter zu gehen, als es uns noch vor ein paar Jahren ging. Und dass aber trotzdem die Demokratie das beste System der Wahl sein kann und dass es so wichtig ist, das zu erhalten. Dafür muss auch viel Bildungsarbeit, glaube ich, weiterhin passieren.
Was ja die AfD gerade schon selbst angesprochen, und es wird ja immer wieder auch jetzt auch gerade in den letzten Wochen davon geredet, diese Partei inhaltlich stellen zu wollen, beziehungsweise sie irgendwie als rassistisch, sexistisch und rechtsextrem zu enttarnen, wenn das überhaupt noch möglich ist, weil inzwischen ist sie ja sogar offiziell gesichert rechtsextrem. Es funktioniert also offensichtlich nicht. Und wir haben viel über Emotionen gesprochen. Wie könnte denn ein Umgang aussehen, der auf Emotionalisierung setzt?
Also ich fand ganz spannend, den Wahlkampf der Linken zu beobachten, die es auf jeden Fall geschafft haben, zum ersten Mal eine Partei, die nicht AfD ist, einen spektakulären Wahlkampf in den sozialen Medien hinzulegen und darüber wirklich gerade bei den jungen WählerInnen sehr, sehr viele Wählerstimmen wieder zurückzugewinnen. Und wenn man sich jetzt Social Media anguckt, dann ist es das Medium der Geschichten erzählen und der Emotionen. Das heißt, meiner Meinung nach wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Weg sein in den nächsten Jahren, dass auch die anderen Altparteien lernen, dort noch viel mehr präsent zu sein und dort auch ihre Geschichten zu erzählen und auch vor allem zu erzählen, dass sie ja ihre Visionen oder ihre Ideen, ihre Wahlprogramme auch so greifbar machen können, dass sie für WählerInnen dann auch tatsächlich interessant sein werden und erzählbar sind. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, der wichtig sein wird in den nächsten Jahren. Die AfD stellen, also meine Güte, wir wissen mittlerweile alle so viel über diese Partei. Also diese Erzählung 1933, die funktioniert scheinbar einfach nicht, weil das scheint die Menschen einfach nicht zu schockieren oder nicht genug zu schockieren. Und trotzdem bin ich immer wieder darüber überrascht, dass ich glaube, wir schon in einer ziemlichen Bubble leben und in dieser Blase sehr klar ist, was die AfD in ihren Wahlprogrammen vorhat. Aber wenn wir dann mit anderen Menschen sprechen, da teilweise noch nicht so ganz klar ist, was sie mit ihren Begriffen wie Remigration meinen, was sie vor allem für eine Steuerpolitik vorhaben, was diese Politik eigentlich real für ganz normale Menschen bedeuten wird. Also ich glaube, da kann doch noch sehr viel mehr Kommunikationsarbeit geleistet werden von allen möglichen Richtungen. Ich fand es immer ganz interessant zu merken, auch gerade in rund um das Klimathema, dieses 1,5-Grad-Ziel, was überall auf Bannern stand, auch da fand ich, war es für viele Menschen immer noch nicht ganz genau erklärt, was damit gemeint ist. Mhm. Also ich glaube, da kann noch viel mehr, es ist Aufklärungsarbeit, aber vielleicht eher so wirklich konkret darüber sprechen, was hat diese Partei 1:1 vor und was wird am Schluss in deinem oder in deinem Geldbeutel dabei rauskommen? Wie wird es Menschen wirklich konkret gehen, wenn diese Partei es an die Macht schafft? Da muss noch viel mehr darüber gesprochen werden und Geschichten darüber erzählt werden.
Du wurdest mal in dem Interview gefragt, warum du weiterkämpfst und hast dann mit einem Zitat von Karl Valentin geantwortet. Das lautet, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Das finde ich so einen ganz schönen Grundsatz. Trotzdem hast du ja gesagt, es ist auch total okay, mal irgendwie negative Gefühle zu haben und frustriert zu sein und ein bisschen zu resignieren. Was hilft dir, wenn du mal selbst nicht optimistisch in die Zukunft blicken kannst?
Mir hilft das eine, was du gerade gesagt hast, mir zu sagen, es ist okay, mal nicht optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und dann hilft mir meine Bande. Also ja, meine radikalen Töchter um mich herum, mit denen ich sehr, sehr, sehr viel lache. Mir hilft wirklich die Arbeit mit anderen Menschen, daran zu arbeiten und dafür zu kämpfen und ja, uns gegenseitig aufzuzeigen, dass, ja, es möglich ist. Ich fand es interessant, Jan Böhmermann hat letztens was sehr Interessantes gepostet, was so in die Richtung geht von Karl Valentin und auch absolut mich abholt. Er meinte, in 4 Jahren wird die AfD unter 9% sein und danach unter 5%.
Ja, das
und warum ich das jetzt sage, ja, das war super, oder? Und warum ich das jetzt sage, ist, weil es genauso wahrscheinlich ist, weil wir es einfach nicht wissen, wie uns jetzt immer wieder diese Horrorgeschichte zu erzählen, dass sie die stärkste Kraft wird. Und ich glaube, es ist beides eben wichtig, wie ich es gesagt habe. Es ist einerseits wichtig, dass wir nicht naiv in der Zukunft laufen und sagen, ach, das wird sich eh schon alles regeln, sondern dass wir im Hinterkopf behalten, dass das eine reale, unfassbare Gefahr für unsere Demokratie und für unser Leben ist, so wie wir es jetzt kennen. Und da können wir nur noch in die USA schauen und gucken, wie es Trump macht. Und gleichzeitig haben wir noch alles in der Hand. Wir können es einfach auch umdrehen. Wir sind noch nicht im Widerstand. Ich glaube, das ist auch so wichtig, uns zu sagen. Wir sind einfach noch in der Demokratie und BürgerInnen einer Demokratie haben so viel mehr Möglichkeiten und Instrumentarien in der Hand, um uns zu wehren, sei es ein AfD-Verbot oder sei es auch ganz andere Möglichkeiten, als beispielsweise in einer Diktatur, wo wir schon im Widerstand sind. Also AfD sehe ich genauso, die wird in 4 Jahren auf unter 9% sein.
Es gab einen schönen Kommentar unter dem Post von Jan Böhmermann. Da hat dann jemand kommentiert, ich komme aus der Zukunft und ich kann sagen, das stimmt.
Love it.
Den fand ich auch richtig toll.
Schön.
Was steht denn in den kommenden Jahren in deinem Leben an? Also gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst, an dem du und ihr als radikale Töchter aktuell arbeiten?
Ich habe ein Buch geschrieben oder bin noch in den letzten Zügen. Das heißt, Machen, Macht, Mut. Es geht ums Handeln, es geht um eine Frage der Macht. Also das Feministische kommt darin vor und warum feministische politische Bildung so wichtig ist. Und es geht natürlich um den Mut und warum wir alle diesen Mut brauchen. Und das Buch kommt am 13. Oktober raus. Und zum anderen werden radikale Töchter auch selber noch mehr aktionskünstlerisch unterwegs sein in den nächsten Jahren. Und da werden euch im besten Fall einige Aktionen erwarten. Und wir werden weiterhin dafür sorgen, dass wir unsere Skills einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung stellen, damit wir euch alle inspirieren, ins politische, kreative Handeln zu kommen.
Sehr gut. Wir machen zum Ende der Folge immer die Werbeanzeige. Das heißt, du darfst jetzt, auch wieder nachdem ich den Jingle abgespielt habe, eine Plattform geben für Initiativen, Projekte, Menschen, KünstlerInnen, was dir in den Kopf kommt, darfst sie vorstellen und quasi um Unterstützung werben, um Follows, um Spenden, was auch immer. Das ist der Raum für deine Werbeanzeige.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Es fangen immer alle an zu tanzen, wenn wir diese Dinge, das kann ja keiner sehen, wenn wir die abspielen. So, jetzt aber.
Das stimmt. Ich möchte heute Werbung machen, auf unseren Instagram-Kanal zu gucken und dort sich unsere Reihe Ostwärts anzuschauen. Und zwar stellen wir da nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Initiativen vor, die so großartige und wichtige Arbeit machen. Mir war es nämlich wichtig, nicht eine Initiative hier heute zu nennen, sondern Teil unserer feministisch-politischen Arbeit bei Radikale Töchter ist es nämlich, Menschen Bühnen zu geben für ihre Arbeit. Also schaut da unbedingt vorbei, checkt diese Initiativen aus, liked sie, folgt ihnen und spendet ihnen ein bisschen Geld.
Das machen wir alle und wir freuen uns auf dein Buch, das am 13. Oktober erscheint. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst hier bei Ganz schön laut. Vielen Dank, Sassy.
Vielen Dank für das Interview. Bis bald.
Ihr könnt in 14 Tagen die nächste Folge von Ganz schön laut hören und in der Zwischenzeit könnt ihr auch mal auf veto-mac.de schauen und die Beiträge lesen oder ihr schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.
Bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.